Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Arbeitslosigkeit ist das Schwerpunktthema im Nationalrat und auch in unserer Sendung. Weniger Abbau bei den Arbeitslosen als ursprünglich geplant. Der Nationalrat krebst zurück. Der andere Umgang mit Arbeitslosigkeit im Tagesgespräch um 13 Uhr. Wir reden mit einer Unternehmerin, die nur Langzeitarbeitslose einstellt. Außerdem in der Sendung: Chile hilft Chile. Die Solidarität im Katastrophengebiet ist unglaublich, sagt der DEZA-Mitarbeiter vor Ort. Israel verhöhnt die USA mit dem angekündigten Siedlungsbau. Die Regierung Netanyahu nutzt Obamas außenpolitische Schwäche, sagt der Nahost-Experte. Und Carlo Janka gewinnt die Abfahrt. Der Bündner ist gut in Schuss und könnte sogar Weltcupsieger werden. Am Mikrofon Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Roger Brändlin.
Wie zuvor der Ständerat verzichtet nun auch der Nationalrat auf massive Leistungskürzungen in der Arbeitslosenversicherung. So streicht die Große Kammer etwa die einjährige Wartezeit für Studien- und Lehrabgänge, bevor diese Leistungen erhalten können. Bei den Kürzungen für junge Arbeitslose schloss sich der Nationalrat ebenfalls dem Ständerat an. Demnach sollen unter 30-Jährige Anspruch auf maximal 400 Taggelder haben, wenn sie 18 Monate lang Beiträge für die Arbeitslosenversicherung einbezahlt haben. Noch in der Wintersession wollte der Nationalrat diesen Anspruch auf 260 Taggelder beschränken. Trotzdem ist jetzt schon klar, der Linken gehen die Streichungen zu weit. Sie will, dass das Volk über diese Kürzungen abstimmen kann. Pflanzen und Tiere, die gentechnisch verändert wurden, sind in der Schweizer Landwirtschaft weiterhin nicht erlaubt. Das Gentech-Moratorium wird um 3 Jahre verlängert, was nach dem Nationalrat nun auch der Ständerat gutgeheißen hat. Der Bundesrat hatte die Verlängerung vorgeschlagen, weil zurzeit eine nationale Studie über Nutzen und Risiken zur Gentechnologie laufe. Deren Ergebnisse sollen Mitte 2012 vorliegen. Das ursprüngliche Moratorium war 2005 vom Stimmvolk beschlossen worden. In diesem November wäre es ausgelaufen. Der Ständerat ist weiter nicht zufrieden mit der Entwicklung des Schwerverkehrs durch die Alpen. Er will vom Bundesrat wissen, mit welchen Massnahmen das Ziel der Verlagerung auf die Schiene erreicht werden könnte. So hat die Kleine Kammer einer Motion ihrer Verkehrskommission zugestimmt, die vom Bundesrat eine entsprechende Strategie verlangt. Mit den bisherigen Massnahmen könne weder das Zwischen- noch das Endziel der Verkehrsverlagerung erreicht werden, begründet die Kommission ihr Anliegen. Den Zielen zufolge sollten nächstes Jahr höchstens noch 1 Million Lastwagen die Alpen queren. 2 Jahre nach Inbetriebnahme des Eisenbahnbasistunnels am Gotthard sollen es maximal noch 650.000 Fahrten pro Jahr sein. Die Schweizer Baufirmen vermelden ein gutes Jahr 2009. Die Branche machte letztes Jahr einen Umsatz von 18 Milliarden Franken. Das ist noch einmal 1% mehr als im Vorjahr. Vor allem der Tiefbau legte zu mit plus 7%. Aber auch bei den Wohnbauten nahmen die Baubewilligungen deutlich zu wegen des Bevölkerungswachstums. Nach dem amerikanischen Vizepräsidenten Joe Biden übt nun auch die EU scharfe Kritik an den jüngsten Siedlungsplänen Israels. Die europäische Chefdiplomatin Catherine Ashton sagte, sie schließe sich Joe Biden an. Unterdessen sind israelische Regierungsvertreter um Schadensbegrenzung bemüht. So bezeichnete Sozialminister Herzog die Veröffentlichung der Siedlungspläne als groben Fehler. Und Bauminister Yishai sagte, man hätte gegenüber Joe Biden sensibler sein müssen. Das israelische Innenministerium hatte just zum Besuch des amerikanischen Vizepräsidenten angekündigt, auf palästinensischem Gebiet 1600 neue Wohnungen für Israelis zu bauen. Der Dalai Lama ist überzeugt, dass China den tibetischen Buddhismus auslöschen will. In seinem Exilort Dharamsala in Indien beklagte der Dalai Lama die pro-chinesische Erziehungskampagne der chinesischen Behörden in den Klöstern Tibets. Die Mönche und Nonnen könnten kaum noch ihren Glauben praktizieren und die Klöster seien bald Museen. In der tibetischen Metropole Lhasa wurden in den letzten Tagen offenbar mehrere hundert Personen festgenommen. Carlo Janka hat in Garmisch-Partenkirchen die letzte Weltcup-Abfahrt der Saison gewonnen. Mit diesem Sieg übernimmt der Schweizer die Führung im Gesamtweltcup. Er liegt nun 3 Rennen vor Schluss mit 54 Punkten vor dem Österreicher Benjamin Reich, der auf die Abfahrt verzichtet hatte. Zweiter wurde der Österreicher Mario Scheiber. Der Glarner Patrick Küng fuhr als Dritter erstmals in einem Weltcuprennen aufs Podest. Bei der Abfahrt der Frauen in Garmisch-Partenkirchen liegt nach 30 Fahrerinnen die deutsche Maria Riesch deutlich in Führung. Beste Schweizerin ist Nadja Kamer auf Platz 4, Fabienne Sutter und Nadja Stieger teilen sich Rang 7.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Arbeitslosigkeit ist das Thema, das uns in den nächsten Minuten beschäftigt und im Tagesgespräch. Gleich die politischen Rezepte gegen Arbeitslosigkeit, die Angst der Bürgerlichen vor der nächsten Niederlage an der Urne und um 13 Uhr der andere Umgang mit Langzeitarbeitslosen. Wir reden mit einer Unternehmerin. Dann die UBS-Puck könnte doch noch kommen, der Schachzug von SP und SVP. So geht's nicht mehr weiter. Warum die Geschäftsprüfungskommission den Bundesrat scharf kritisiert. Chile, ein Land, zwei Katastrophengebiete, wo es bebte und wo der Tsunami hinweg donnerte. Das Gespräch mit dem Schweizer Helfer vor Ort. Der Nahe Osten, zwei Feinde und ein Vermittler mit abgesägten Hosen. Und Sri Lanka, ein Land, in dem Kinder das Spielen lernen und die Waffe vergessen sollen. Die Reportage über Kindersoldaten. Mehr nach Börse, Wetter und Verkehr.
Zunächst die Börsendaten, mitgeteilt von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht im Moment bei 6.850 Punkten, minus 0,3%. Der Euro wird zu 1.4623 gehandelt. Der Dollar zu 1.0760. Das Wetter? Es ist heute oft bewölkt, nur in den Alpen gibt es zum Teil längere sonnige Phasen. Im Norden fällt stellenweise Schnee, im Süden schneit es häufiger. Die Temperatur liegt im Norden bei minus einem Grad, die Bise nimmt langsam ab, im Süden und im Wallis werden rund 3 Grad gemessen. Auch morgen Donnerstag ist es häufig bewölkt mit zeitweisem Schneefall. Die Temperaturen steigen leicht, im Norden auf plus 1 Grad, im Süden auf 6 Grad. Am Freitag wird es wieder sonniger, im Norden bei 4, im Süden bei 8 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. In der Region Zürich-Zentralschweiz ist die Hauptstrasse Zürich-Luzern zwischen Langnau am Albis und Zielbruck bis voraussichtlich 13.30 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert.
Arbeitslosigkeit. Eine Sorge, die viele bedrückt, auch solche, die noch einen Job haben. In der Krise hat die Zahl der Arbeitslosen zugenommen und damit auch die Furcht davor. In diesem Licht stand heute Morgen im Nationalrat eine außerordentliche Session zur Arbeitslosigkeit. Rechts und links lieferten sich quasi zum Aufwärmen, bevor es bei der Revision der Arbeitslosenversicherung ans Eingemachte ging, einen grundsätzlichen Schlagabtausch. Geraldine Eicher.
Es war nicht eine Debatte der Taten, sondern eine der Worte. In 10 von rund 30 Vorstößen wurden auch keine Taten verlangt, sondern lediglich Berichte. Angenommen wurden nach Empfehlung des Bundesrats nur 4 Vorstöße, darunter die Innovationsförderung für kleine Unternehmen oder auch eine Ausbildungsoffensive im Pflegebereich. SP-Nationalrätin Chantal Galadet.
Was ist das für ein Signal? Ich verstehe das nicht, dass einfach im Globo der Bundesrat nein, 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 nochmals nein sagen kann.
Bundesrätin Doris Leuthard wehrte sich. Immerhin seien in diesem Jahr 700 Millionen Franken für Arbeitsmarktmaßnahmen budgetiert. Der Ruf von Grünen und SP nach mehr Staatsinterventionen fand kein Gehör. Nur mit wenig Staat würden Unternehmen konkurrenzfähig bleiben, so SVP und FDP. FDP-Nationalrat Johann Schneider-Ammann rief in den Saal:
Hände weg von Dirigismus. Je mehr vorgeschrieben wird, je geringer also die Arbeitsmarktflexibilität würde, umso grösser das Risiko, dass Arbeitssuchende auf der Strecke bleiben.
Sie stelle eine Verhärtung zwischen den Sozialpartnern fest, warnte Bundesrätin Doris Leuthard zum Schluss der außerordentlichen Debatte. Das sei verheerend. Sie appellierte an mehr mit statt gegeneinander.
Geraldine Eichers Bericht zur Grundsatzdebatte über die Arbeitslosigkeit. Der Nationalrat will Arbeitslose nun weniger hart anfassen als ursprünglich geplant. Das wuchtige Volksnein vom letzten Sonntag zu kleineren Pensionskassenrenten hat wohl Eindruck gemacht. Jedenfalls hat der Nationalrat große Angst vor einem Referendum gegen Änderungen bei der Arbeitslosenversicherung. Trotz des Entgegenkommens wird die Linke aber wohl auf einer Volksabstimmung beharren. Aus dem Bundeshaus Katrin Hug.
Nach dem Streichkonzert des Dezembers ist der Nationalrat nun in allen strittigen Punkten auf die Linie des Ständerats eingeschwenkt. Das heißt, bei den Jungen und Langzeitarbeitslosen wird nun weniger gestrichen. Vor allem SVP und FDP kämpfen zwar weiter für ein hartes Regime. FDP-Nationalrat George Theiler gab zu bedenken:
Es gibt aber auch Leute, die die ganze Sache bezahlen müssen.
Der Nationalrat strich die Regelung, dass Studien- und Lehrabgänger mindestens ein Jahr warten müssen, bis sie Arbeitslosengelder erhalten. Die Argumentation von SVP-Nationalrat Hans Kaufmann, der sich für die Wartezeit eingesetzt hatte, wurde nicht gehört.
Wir müssen eben bei den Sparmaßnahmen Prioritäten setzen und möglichst verhindern, dass nach Studienabschluss viel Zeit verbummelt wird, bis jemand eine Stelle findet.
Doch das sei unfair, fand der Rat, denn gerade Lehrlinge hätten ja auch schon Arbeitslosengelder eingezahlt. Auch die degressive Kürzung der Taggelder, wie sie der Nationalrat im Dezember beschlossen hatte, wurde wieder gestrichen. Und beim Schlüsselartikel, wonach Arbeitslose unter 30 Jahren einen Anspruch auf nur 260 Taggelder haben sollten, schwenkte der Rat auf die großzügigere Frist von 400 Taggeldern ein. Vor allem Parlamentarier der CVP waren hier in ihrer Meinung in Richtung Ständerat geschwenkt. Auch Bundesrätin Leuthard warnte vor zu massiven Streichungen.
Das ist die Lehre sicher vom letzten Sonntag. Sozialversicherungsrevisionen sind immer schwierig. Es braucht immer eine Harmonisierung zwischen Einnahmen- und ausgabenseitigen Massnahmen.
Die SP zeigte sich dennoch gar nicht zufrieden. SP-Nationalrat Hans-Jürg Fehr mahnte:
Meine Damen und Herren der bürgerlichen Fraktionen, was Sie hier veranstalten, ist ein Massaker. Ein Massaker an den Leistungen der Arbeitslosenversicherung.
Für die Linke ist klar, sie will das Referendum ergreifen. Unter anderem auch, weil der Bundesrat die Regeln der Zumutbarkeit, welche Arbeiten ein Arbeitsloser annehmen muss, verschärft hat, weil die Taggelder sinken und weil die hohen Einkommen weiterhin beitragsfrei bleiben. Die Vorlage geht nun nochmals zurück in den Ständerat.
Katrin Hug. Ein Dossier zur Arbeitslosenversicherung finden Sie auch im Internet unter www.drs.ch. Dort können Sie zum Beispiel nachschauen, welche Leistungen Arbeitslose in anderen Ländern erhalten. Und mehr zum Thema Arbeitslosigkeit gibt es auch im Tagesgespräch um 13 Uhr. Wir bleiben noch im Bundeshaus. Der Nationalrat kann doch schon während der laufenden Session über eine PUC zur UBS-Krise entscheiden. Gestern noch hielt das Büro des Ständerats daran fest, erst im Sommer einen Beschluss zu ermöglichen. Jetzt hat die SP aber einen Weg gefunden, wie eine Diskussion in der laufenden Session erzwungen werden kann. Und sie bekommt Unterstützung von SVP und Grünen. Elisabeth Pestalozzi.
Schon letzte Woche versuchte die SP zusammen mit der SVP zu erreichen, dass im Nationalrat noch diese Session über die Einsetzung einer PUC zur Aufarbeitung der UBS-Krise debattiert wird. Doch für den Vorschlag von letzter Woche gab es keine rechtliche Grundlage. Nun aber freut sich SP-Fraktionspräsidentin Ursula Wyss.
Zusammen mit der SVP und den Grünen haben wir eine Lösung gefunden, dass wir reglementskonform nicht nur darüber diskutieren, sondern auch entscheiden können.
Konkret reichen SP, SVP und die Grünen zusammen eine Motion ein, die eine Debatte über die PUC verlangt. Diese zu traktandieren ist Sache des Büros des Nationalrats. Und da sich dieses im Konflikt mit dem ständerätlichen Büro vehement für eine PUC-Debatte noch in dieser Session eingesetzt hatte, kann man davon ausgehen, dass es das Geschäft auf die Traktantenliste der nächsten Woche setzen wird. Die Parlamentsdienste bestätigen, dass dieser Weg zu einer PUC-Debatte rechtens sei. Der definitive Entscheid für eine PUC fällt aber erst im Sommer, wenn der Ständerat darüber diskutieren wird.
Sie hören Rendezvous gleich 11:45. Der Bundesrat behindert das Parlament bei seinen Untersuchungen. Nicht nur im Fall UBS hat die Geschäftsprüfungskommission von National- und Ständerats GPK größte Mühe gehabt, an alle Bundesratsdokumente heranzukommen. Auch bei der Untersuchung zur Wahl des obersten Kaders verweigert die Landesregierung standhaft nötige Informationen. Wenn es bei dieser starren Haltung bleibt, muss die Untersuchung der GPKs gar abgebrochen werden. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Brisante Fragen möchte die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates GPK mit ihrer Untersuchung beantworten. Wie laufen die Verfahren zur Besetzung oberster Kaderstellen in der Bundesverwaltung ab? Wer trifft in welcher Phase welche Entscheidungen? Welche Rolle spielt der Bundesrat, welche Beratungsbüros oder Headhunter? 29 Wahlgeschäfte, darunter die umstrittene Ernennung von Claude Begle zum Präsidenten des Postverwaltungsrates, wollte die GPK unter die Lupe nehmen und 10 dieser Verfahren im Detail analysieren. Doch als die parlamentarische Verwaltungskontrolle ihre Arbeiten im Auftrag der GPK aufnahm, verweigerten die betroffenen Departemente schlicht die gewünschten Informationen und sagten teilweise bereits vereinbarte Gesprächstermine einfach ab. Dies steht von der Öffentlichkeit bisher unbeachtet im Jahresbericht der GPK, der am Nachmittag im Nationalrat debattiert wird. Die Präsidentin der zuständigen GPK-Subkommission, BDP-Nationalrätin Brigitta Gadient, hat kein Verständnis für die Blockadepolitik des Bundesrates. Es sei auch in seinem Interesse, Fehler zu eruieren und die Lehren daraus zu ziehen.
Von dem her ist es für mich nicht einsehbar, dass man gerade in diesen Fällen, wo man so große Probleme auch hatte, eben mit Kaderfunktionen, diesen Bedarf nicht sieht.
Doch trotz Protest der GPK hält der Bundesrat bis heute an seiner Position fest. Er will laut GPK-Jahresbericht den Informationszugang und insbesondere den Kreis der möglichen Gesprächspartner derart einschränken, dass die Untersuchung der Wahl hoher Kader in der Bundesverwaltung in Frage gestellt ist. Von erheblichen Schwierigkeiten spricht die GPK. Nationalrätin Gadient.
Ja, wenn man natürlich nicht den nötigen Einblick hat, um sich dann eben auch ein Gesamtbild machen zu können, das auch wieder zu verlässlichen Aussagen und Empfehlungen führen kann, dann kann man wirklich eine Untersuchung nicht durchführen und dann wird man sich überlegen müssen, auf eine solche zu verzichten.
Seit Mitte August sind alle Untersuchungshandlungen sistiert und haben bisher nicht wieder aufgenommen werden können. Der Bundesrat ist im Fall der Kaderwahlen bis heute nicht von seiner Verweigerungshaltung abgerückt. Ohne stichhaltige Argumente hält die GPK fest und hofft, dass der Bundesrat seine Praxis, die letztlich auf Konfrontation mit dem Parlament abziele, überdenke.
Knapp 2 Wochen nach dem Erdbeben und dem Tsunami in Chile wird langsam klar, wie groß der Schaden ist. Die Versicherungen rechnen mit Schäden in einer Höhe von 4 bis 7 Milliarden Dollar. Wie sieht mittlerweile die Lage für die Menschen aus in Chile? Ich telefonierte diesen Morgen mit Sebastian Eugster. Er ist für die DEZA, die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit in Chile, unterwegs und hat sich dort ein Bild der Lage gemacht.
In Konzeption brennen die Lichter, das ist schon ein großer Fortschritt. Die Basisversorgung ist eigentlich angelaufen, wiederhergerichtet. Es gibt Strom, es gibt auch wieder Wasser. Die ganze Lebensmittelverteilung hat auch begonnen. Supermärkte wurden wieder geöffnet. Der Einkauf ist auf eine Limite beschränkt, damit alle was bekommen. Wir sehen auch, dass Banken geöffnet sind. Es gibt Schlangen vor den Banken und man kann eigentlich sagen, dass die ganze Versorgungslage der Bevölkerung sich stark verbessert hat.
Sie waren auch außerhalb der Stadt, Sie waren auch außerhalb von Concepción. Beschreiben Sie doch bitte, wie es dort aussieht.
Ich denke, man muss grundsätzlich zwischen Zerstörungen durch Tsunami und Zerstörungen durch das Erdbeben unterscheiden. Die Tsunami-Zerstörungen sind sehr eindrücklich, das ist flächendeckend ein ganzes Dorf, und das nennt sich Iico, haben wir eigentlich nicht mehr erkannt. Da steht kein Stein auf dem anderen. Im Gegenzug zum Beispiel Dörfer mehr im Landesinneren, dort sieht man vor allem Gebäudeschäden. Die Chilenen sprechen auch vom Terremoto Mentiroso, das heißt das verlogene Erdbeben, und damit wollen sie ausdrücken, dass auf den ersten Blick man den Eindruck bekommt, dass viele Dörfer noch intakt sind, also Häuserteile stehen noch, aber bei genauerem Hinschauen sieht man, dass diese Gebäude nicht mehr bewohnt werden können.
Es soll auch Dörfer und auch Gegenden haben, die immer noch schwer erreichbar sind und noch kaum Hilfe erhalten haben. Haben Sie auch Kenntnis von solchen Gegenden?
Es gibt zum Teil Brücken, die nicht benutzt werden können. Wir haben gestern ein dieser Gebiete besucht. Was wir beobachtet haben, ist zum Beispiel auch, dass die ganze chilenische Solidarität unglaublich ist. Also wir sprechen alle von Chile, Ayuda Chile, Chile hilft Chile. Es gibt viele private Initiativen, Leuten, die mit Konvois in die zerstörte Region reisen, um dort Lebensmittel, Kleider und sonstige Sachen zu verteilen. Es ist wichtig, dass es in ländlichen Gebieten noch sicher weniger Hilfe angekommen ist als in städtischen Gebieten wie in Concepción. Die ganze Lebensmittelversorgung erfolgt aus der Luft. Hier hat die Armee eine sehr tragende Rolle. Und Leute haben uns gestern in diesem Dorf, das vom Tsunami betroffen wurde, gesagt, dass sie keinen Hunger hätten, also sie seien genügend versorgt. Die Armee bringt täglich Lebensmittel per Helikopter und die Dorfgemeinschaft empfängt sie und verteilt sie dann in den verschiedenen Camps.
Sebastian Eugster, der in diesen Tagen für die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit in Chile Hilfe anbietet. Wir entschuldigen uns an dieser Stelle für die schlechte Leitung. Die Hoffnung auf eine schnelle Wiederbelebung des Nahostfriedensprozesses scheint zunächst dahin. Israel verkündet den Bau von 1600 Wohnungen in Ostjerusalem. Ausgerechnet während US-Vizepräsident Joe Biden Israeli und Palästinenser besucht, mit dem Ziel, wieder Gespräche in Gang zu bringen. Die Palästinenser, aber auch die USA, reagieren empört auf Israels Ankündigung. Die Vereinten Nationen sind besorgt. Der israelische Innenminister sagt nun, der Wohnungsbau in Ostjerusalem habe nichts mit dem Besuch aus den USA zu tun. Ein entsprechender Bauplan liege bereits seit 3 Jahren vor. Die Palästinenser auf der anderen Seite sprechen von einer Provokation. Ich fragte den Nahostexperten und Publizisten Michael Lüders, wie er diese Ankündigung Israels bewertet.
Nun, mit Sicherheit hat man sich in Israel vorher überlegt, ob ein solcher Schritt, die Siedlungsaktivitäten in Ostjerusalem voranzutreiben oder nicht, die Amerikaner verärgern könnte. Und man ist offenbar zu dem Schluss gelangt, dass man keine Probleme damit hat, möglicherweise unliebsame Reaktionen der Amerikaner abzuwehren. Man muss sich in Erinnerung rufen, als Barack Obama, der neue amerikanische Präsident, sein Amt angetreten hatte, hatte er sich ja vor allem an die arabische Welt, die muslimische Welt gerichtet. Er hat die israelische Siedlungspolitik kritisiert. Aber mittlerweile ist Barack Obama so sehr befangen in der eigenen Innenpolitik, dass er die Außenpolitik überwiegend vernachlässigt hat in den letzten Monaten. Kurzum, es gibt wenig Bereitschaft seitens der Regierung in Washington, Israel in die Pflicht zu nehmen und das Land zu zwingen, seine völkerrechtswidrigen Siedlungsaktivitäten in Ostjerusalem einzustellen. Das weiß man in Ostjerusalem. Insofern ist es schon in gewisser Weise eine Provokation der Amerikaner und natürlich auch der Palästinenser.
Die USA stehen jetzt jedenfalls ziemlich schlecht da, nicht sehr glaubwürdig als Vermittler. Hat denn Vizepräsident Biden jetzt noch die Chance, bei seinen Gesprächen mit der arabischen Seite etwas auszurichten?
Man muss wohl davon ausgehen, dass das nicht der Fall ist, denn die Reise von Vizepräsident Joe Biden ist ja fast schon eine Verlegenheitslösung. Die amerikanische Nahostpolitik ist in einer Sackgasse gelandet. Joe Biden will es jetzt richten, nur das Dilemma ist, die Amerikaner sind nicht bereit, ihre Druckwerkzeuge, ihre Druckmittel wirklich auszupacken. Es wird bei Appellen bleiben, an die israelische Seite den Siedlungsbau nicht voranzutreiben. Diese Appelle fruchten aber nichts, wie auch die letzten Jahre immer wieder gezeigt haben. Und die arabische Seite ist natürlich grenzenlos desillusioniert, allen voran die Palästinenser, über diesen Unwillen der USA als neutraler Makler aufzutreten zwischen Israelis und Arabern. Die Glaubwürdigkeit der Amerikaner wird dadurch weiter untergraben in der Region.
Falls es den USA also nicht gelingt, die Palästinenser von den Verhandlungen zu überzeugen, falls sie sich nicht einmal mehr auf diese Minimalvariante von indirekten Gesprächen einlassen wollen, droht dann die Gefahr einer Intifada, also eines Palästinenseraufstands.
Die Gefahr besteht schon seit längerer Zeit, aber man muss nüchtern sagen, dass die Palästinenser viel zu ausgeblutet sind, wenn ich so sagen darf, um noch einmal einen großen Aufstand zu wagen. Es gibt ja nicht die Palästinenser, sondern die Palästinenser unterteilen sich in verschiedene Gruppierungen. Die Palästinenser in Israel sind offiziell Staatsbürger, aber doch diskriminiert. Die Palästinenser in der Westbank haben die Illusion, irgendwie doch noch politische Zugeständnisse von den Israelis zu bekommen. Aber Mahmoud Abbas, der Präsident der Palästinenser, der in Ramallah residiert, ist fast schon eine tragische Figur. Er ist guten Willens, bekommt aber keine Gegenleistung der israelischen Seite. Und im Gaza ist die Lage hoffnungslos verfahren mit der Hamas, mit der weder die USA noch die Israelis verhandeln mögen. Eine neue Intifada also, sie würde voraussetzen, dass sich die Palästinenser erst einmal einigen, dass der israelische Druck abnimmt. Nicht auszuschließen ist aber, dass es zu einem erneuten Ausbruch blindwütiger Gewalt, also auch von Terroranschlägen kommt.
Das waren Einschätzungen und des Nahostexperten und Publizisten Michael Lüders. Sri Lanka. Während Jahren hat der Krieg zwischen der Regierung und den tamilischen Rebellen ganze Landstriche verwüstet und unzählige Opfer gefordert. Eine ganz besondere Opfergruppe dieses Kriegs sind Kinder. Die tamilischen Rebellen raubten sie ihren Familien und machten sie zu Soldaten. 600 Kindersoldaten hat der Krieg nach seinem Ende vor knapp einem Jahr zurückgelassen. In einer Schule außerhalb von Colombo versucht die Regierung nun, solche Kinder in ein normales Leben zurückzuführen. Karin Wenger hat die Schule besucht.
Auf den ersten Blick wirkt das Hindu College wie eine normale Schule. Jugendliche in weißen Uniformen spielen auf dem Vorplatz Volleyball, andere sind in den Klassenräumen über ihre Bücher gebeugt oder liegen auf den Betten in den Schlafsälen. Doch für die meisten Schüler hier ist dieses Leben neu. Sie kommen aus dem Norden und Osten des Landes, sind Tamilen und sie waren Kindersoldaten oder mussten für die Tamil Tigers arbeiten. An einem Abend seien Tamil Tigers auf Vespas zu ihrem Haus gekommen und hätten sie mitgenommen. Sie habe große Angst gehabt und ihre Eltern hätten geschrien, aber jeder habe gewusst, dass die Tamil Tigers ein Kind pro Familie für den Krieg verlangten. Wer nicht freiwillig mitgemacht habe, sei gezwungen worden, sagt eines der Mädchen, das mit leiser Stimme seine Geschichte erzählt. Damals war sie 16 Jahre alt. 2 Monate sei sie in einem Trainingslager im Dschungel gewesen und habe gelernt, wie sie eine Waffe handhaben müsse. Auf den Waffenkurs folgte einer in erster Hilfe. Für 1,5 Jahre wurde dieses Mädchen mit den langen schwarzen Zöpfen als Krankenschwester in einem Lager der Tamil Tigers im Dschungel festgehalten. Dann, im Februar 2009, gelang ihr die Flucht. Sie wurde von der sri lankischen Armee aufgegriffen und in ein Auffanglager gebracht.
They were totally in a state of sort of a dehumanized state, I would say.
Vernachlässigt, entmenschlicht und auf krank seien die Kinder gewesen, als sie von der Armee gefunden worden seien, sagt Brigadier Elsie Pereira, der Koordinator des Rehabilitationsprogramms für ehemalige Kindersoldaten. Doch nicht nur das. Als Soldaten seien ihnen oft wichtige Jahre der Kindheit geraubt worden. 18-jährige Jugendliche hätten sich so verhalten wie 10-Jährige, weil ihnen wichtige Entwicklungsschritte gefehlt hätten. UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, spricht von ca. 7.000 Kindersoldaten, die die Tamil Tigers zwischen 2002 und 2009 rekrutiert hatten. Viele von ihnen sind im Krieg umgekommen oder wurden verletzt. Ein kleiner Teil der ehemaligen Kindersoldaten, nämlich 275, leben und lernen heute im Hindu College, wo sie ein einjähriges Rehabilitationsprogramm absolvieren mit Schulausbildung, psychologischer Betreuung, Yoga-Klassen und Sport. Kritiker sagen, das Programm der Regierung sei viel zu klein und diene vor allem Propagandazwecken. Das Hindu College wird Ausländern und Journalisten als Musterbeispiel vorgeführt. Was jedoch in all jenen Lagern passiert, in denen noch immer ca. 10.000 ehemalige Mitglieder der Tamil Tigers oder Verdächtige festgehalten werden, weiß niemand. Ausländer und Menschenrechtsorganisationen haben dort keinen Zutritt. Und das Hindu College bietet den Kindern zwar ein sicheres Umfeld und eine Schulausbildung, es bleibt aber ein Gefängnis. Jedes Kind kam per Gerichtsentscheid hierher und steht unter Beobachtung der sri lankischen Armee. Im Hindu-College sollen die Kinder und Jugendlichen so schnell wie möglich vergessen. Sie sollen sich nach vorne orientieren. Sie wolle später an die Universität und Lehrerin werden, sagt das Mädchen, das für die Tamil Tigers als Krankenschwester gearbeitet hatte. Lehrerin, Richter, Arzt oder Anwalt wollen die Kinder hier werden. Das zeige bereits, dass das Rehabilitationsprogramm erfolgreich sei und die Kinder ihre neuen Bezugspersonen als Vorbilder sehen, sagt Pereira.
When they first came, when we asked them what do you want to do in life, they said we haven't thought about it. In other words, they have been living day to day.
Als sie ins Hindu College gekommen seien, hätten sie keine Träume und auch keine Berufswünsche mehr gehabt. Denn dort, wo sie gewesen waren, hätten sie nur von Tag zu Tag gelebt mit dem einzigen Ziel zu überleben. Den Kindern Hoffnung und Perspektiven zu geben, sei ein langsamer Prozess, sagt Elsie Pereira. Welche Perspektiven diese Kinder jedoch längerfristig haben, hängt nicht nur von diesem einjährigen Rehabilitationsprogramm ab. Vielmehr bleibt die Frage, welche Chance sie haben werden, wenn sie nach Hause zurückkehren. Noch sind viele Gebiete vermint, es fehlt an Infrastruktur und an Jobs. Die Regierung hat jetzt versprochen, die Gebiete möglichst rasch wirtschaftlich zu entwickeln. Von Versöhnung oder einer kritischen Untersuchung des Krieges spricht sie jedoch nicht. Es scheint, als wolle sie das Rehabilitationsprogramm, das sie für die Kindersoldaten erschaffen hat, auf alle Tamilen anwenden. Diese sollen möglichst schnell vergessen. Nicht nur die Gräueltaten der Tamil Tigers, sondern auch jene der Regierungssoldaten.
Der Bericht von Karin Wenger aus Colombo.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.